Isabelle Faust an der Violine und Alexandre Tarot am Klavier waren das mit dem Stück Embarquement pour Quittaire von Erik Satie. Satie war einer der eigenwilligsten Komponisten seiner Zeit. Er hielt sich nicht gern an vorgegebene Regeln und Normen und in seinen meist klaren und einfach gehaltenen Kompositionen hat er gerne auf eigenwillige Weise Humor und Konzept verbunden. So zum Beispiel seine Musique d'Ameublement, Einrichtungsmusik, mit der Satie Gebrauchsmusik im wahrsten Sinne salonfähig machen wollte. Als salonfähig musste sich Satie auch in seinem Alltag dann doch selbst immer wieder beweisen. Weil er oft unter Geldsorgen litt, hat er seinen Unterhalt nämlich oft auch als Barpianist am Montmartre verdient. Als Alleinunterhalter also. Wie das ist, sich als Alleinunterhalter durchzuschlagen, darüber spreche ich jetzt mit einem, der das selbst lange gemacht hat. Friedbert Meurer hat einige Jahre lang allein auf Hochzeiten, Geburtstagen und Ähnlichem gespielt und sich so sein Studium finanziert. Heute arbeitet er als Radiokorrespondent in Großbritannien und Irland und ist mir jetzt aus London zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Meurer.
Ja, guten Morgen, Herr Brandl, hallo.
Alleinunterhalter, wie kommt man denn zu dem Job?
Tja, irgendwie alles ganz zufällig. Ich habe mit neun oder zehn Jahren angefangen, Orgel zu spielen, weil das einige Klassenkameraden von mir auch gemacht haben, Klavier, und das hat der Kirchenorganist in unserem Dorf gemacht. Und dann 5 Jahre später ging das los, da fragte mich jemand, der, ich meine, einen Geburtstag gefeiert hat im Dorf, ich würde doch Orgel spielen, ob ich ja nicht ein bisschen Unterhaltungsmusik spielen könnte. Das habe ich dann gemacht. Da war ich würde sagen, schrecklich schüchtern. Damals hatte auch noch keine Gesangsanlage dabei, sondern eben nur diese Orgel. Und es war aber doch offenbar halbwegs okay. Dann wurde ich wieder gefragt. Dann kam die erste Hochzeit, bei der ich gespielt habe. Und so ging das weiter. Ich habe mein Equipment verbessert. Ein Keyboard gab mit einer sogenannten Begleitautomatik, also mit einem automatischen Basslauf.
Mhm. Man muss sagen, das war Mitte der 80er Jahre ungefähr. Und in der Zeit haben Sie dann halt wirklich über Ihre Region da auch dann getourt, so mit als Alleinunterhalter. Wie kam das denn? Haben Sie da getrommelt und sich aufmerksam gemacht?
Also ich habe kein einziges Mal eine Anzeige in der Zeitung geschaltet, sondern das lief alles über Mundpropaganda, fing sogar noch Ende der 70er Jahre an, bis etwa Mitte der 80er Jahre, dass ich das gemacht habe. Und ich komme aus dem südlichen Westerwald zwischen Limburg und Montabaur aus der Ecke. Und das war dann auch so die Region, in der ich gespielt habe. Viel im Westerwald, ein wenig auch im Taunus, ein wenig im Hunsrück. Irgendwie bin ich so im Vertrauten geblieben. Mhm. Und wenn Sie einmal irgendwo auf einer Hochzeit gespielt haben, dann war garantiert jemand da, der ein Jahr später auch heiraten wollte und dann einen Musiker gesucht hat.
Ah, okay.
Und so wurde ich dann angerufen und habe dann etwa dreimal im Monat so
in dreimal im Monat, oh, da wird aber ordentlich gefeiert auf dem Land im Westerwald. Sind Sie denn so ein
Zumindest früher war das so, ich hoffe heute auch noch so.
Sind Sie denn so ein Bühnentyp? Also war das immer schon Ihr Ding? Ich meine, gut, das haben Sie gesagt, am Anfang waren Sie ein bisschen schüchtern.
Also ich würde mich eigentlich nicht als Bühnentyp bezeichnen. Also ich bin nicht der Typ, der in der Kneipe an der Theke im Mittelpunkt steht und einen Witz nach dem anderen reißt, sondern ich würde mich eigentlich eher als einen ruhigeren Typ bezeichnen. Aber ich denke, so mit der Zeit, da fasst man auch ein bisschen Zutrauen und schaut dann auch den Leuten mal in die Augen und nicht nur immer so verlegen auf die Tasten, wird dann immer mutiger, redet auch ein bisschen mit dem Publikum. Mhm. Also da würde ich schon sagen, ja, vielleicht bin ich dazu ein Bühnentyp geworden, sodass ich eigentlich gerne vor Publikum stehe und über das Mikrofon mit den Leuten rede.
Mhm. Ja, das ist ja dann später auch Ihr Beruf geworden. Wie ist denn das? Was moderiert man denn da so in so einem Konzert? So Witze vielleicht doch oder irgendwie immer das Gleiche? Also gibt es da so Repertoire-Standards oder geht es um Damenwahl oder was machen wir denn da?
Irgendwie von allem etwas, nur die Witze, die habe ich eigentlich nicht gemacht. Das lief schon überwiegend so, dass ich einfach Musik gemacht habe. Tanzmusik, dass die Leute tanzen konnten, dass sie auch singen konnten, dass sie schunkeln konnten. Ja, ich habe die Leute zum Schunkeln aufgefordert. Mhm. Ich habe auch mal zur vorgerückter Stunde dann eine Polonaise gespielt, wenn es besonders hoch herging.
Das hört sich jetzt an wie die Geständnisse.
Wie gesagt, das mit den Witzen, das mit den Witzen ist mir deswegen wichtig, weil die Alleinunterhalter so ein bisschen das Image hatten oder haben, so etwas Ritter der traurigen Gestalt zu sein und Zoten zu reißen. Und das hat es auch gegeben. Vielleicht gibt es das heute noch. Weiß gar nicht, ob es diese
gibt's wahrscheinlich Spezies unterschiedliche
gibt,
Formen.
Ich habe das nicht gemacht.
Ihr Ding war die Musik. War das denn Ihre Lieblingsmusik oder war das eher so ein bisschen Job for Money?
Also, es war eher Job for Money. Das ist schon richtig. Natürlich war das, ich meine, Sie müssen sich vorstellen, ich habe den Schneewalzer gespielt. Das war das Eröffnungsstück bei den meisten Hochzeiten, wenn nicht der Bräutigam zu mir kam und sagte, ich kann keinen Walzer tanzen, kannst du irgendwas anderes spielen, Foxtrot? Okay, Ganz in Weiß von Roy Black war natürlich auch sowas. Marmorstein und Eisenbricht, alle möglichen, ja, auch Volkslieder, auch ein paar Sachen von den Beatles. Insgesamt schon eher ziemlich konservativ, Schlager, Volkslieder. Das war natürlich nicht die Musik, die ich 18, 19, 20-Jähriger gehört habe.
Hätten Sie gerne mal was anderes gespielt?
Ja, klar, hätte ich gerne. Wir hatten auch mal irgendwie angefangen, mit ein paar anderen Jungs aus dem Dorf zu spielen. Ein Gitarrist war dabei, Bass hatten wir, Schlagzeug, das war mein Bruder. Aber irgendwie, die wollten dann irgendwie eher Party feiern. Und dann blieb ich dann alleine übrig. Es ist ja ein bisschen so, wenn ich eben gesagt habe, dreimal an drei Samstagen im Monat spielen, bedeutete ja, dreimal sozusagen eine wichtige Party zu verpassen oder nicht mit dabei zu sein, wenn die anderen in die Disco gingen. Ja. Bei mir war ja der komplette Samstag, ich sag mal so etwa 17, 18 Uhr anfahren, aufbauen etc. und tief in der Nacht morgens um 4:30 nach Hause kommen. Für mich war also eher Party, ja, ich habe sie als Musiker ein wenig mitgefeiert, aber es war natürlich nicht mit meinen Freunden zusammen, klar.
Hat dann auch ein bisschen was Trauriges, oder? Also wenn man dann weiß, so die anderen gehen irgendwie tanzen und machen irgendwie ihre Partys. Ich meine, das ist natürlich Job und ist irgendwie auch spannend. Aber so diese Ambivalenz zwischen, man muss auf der Bühne irgendwie locker und fröhlich sein und irgendwie alleine aufbauen und dann morgens um 5 alleine wieder wegfahren. Gibt es da auch so ein bisschen so die Tristesse des Alleinunterhalters?
Ich würde sagen, Tristesse, das geht ein bisschen zu weit. Ja, vielleicht habe ich da ein bisschen was verpasst. Da hat man natürlich leid, dann mit den Jungs nicht ganz so oft dann zusammen sein zu können. Aber ich wurde ja auch entschädigt. Ich würde schon sagen, nachher, ich habe viele schöne Erlebnisse gehabt. Es hat mir, auch wenn das nicht 100% die Musik war, die jetzt ich damals als 20-Jähriger selbst hören wollte und mich lieber natürlich auch als Rock- und Popsänger irgendwie gesehen hätte. Aber das hat Spaß gemacht zu sehen, wenn die Leute getanzt haben, wenn gute Stimmung war. Mhm. Du musst ein bisschen so mit vorgerückter Stunde wurde auch die Stimmung besser und umso mehr Leute tanzten auf der Tanzfläche waren. Und das hat mich natürlich dann auch mir so das Gefühl gegeben, dann scheine ich ja nicht ganz so einen Schrott zu spielen, sondern die Leute mögen es auch irgendwie.
Ja klar, das ist auch eine Art von Bestätigung. Also das, was die dann tun und wenn die mitgehen und ich weiß nicht, haben sie auch auf Zuruf gespielt?
Es wurden Wünsche geäußert. Das waren dann so Wünsche wie, kannst du mal den Ententanz spielen? da musste natürlich schon ein paar Stunden vergangen sein.
Da braucht man auch ein dickes Fell.
Die Leute schon was getrunken haben. Ja, absolut. Das ist natürlich, wenn ich das jetzt so ein bisschen erzähle, rucki-zucki, peinlich. Das ist klar, das kann einem irgendwo peinlich sein. Ehrlich gesagt, damals in der Situation war es mir nicht peinlich, sondern ich finde es eigentlich schön, oder fand es schön damals, wenn die Leute noch so altmodisch tanzen, guter Laune sind, singen. Ich glaube, das fehlt uns fast heute ein bisschen so. Mhm. Wir sind da ein bisschen muffig oder klar, das ist nicht die gehobene Kunst.
Naja, aber ausgelassen sein ist natürlich ein Argument und ist auch schön. Und wenn es auf einer Party und auf einem Fest funktioniert, ist das ja dann eigentlich auch das, worum es da geht. Jetzt eigentlich egal mit welcher Musik. Was haben denn Ihre Freunde dazu gesagt? Haben Sie das jedem erzählt oder gab es auch mal Situationen, in denen Sie das haben Sie ja gesagt, ein bisschen ist es manchmal auch peinlich, wenn man sagt, man muss da Ententanz oder man darf da Ententanz spielen. Oder haben Sie das manchmal auch lieber verschwiegen?
Ja, das ist mir schon etwas peinlich gewesen mit diesem Ententanz. Das habe ich auf keinen Fall erzählt. In Mainz an der Uni, wo ich etliche Jahre studiert habe, da habe ich das natürlich besser verschwiegen. Dann war es allerdings so, ein guter Freund von mir hatte eine Altbauwohnung in Wiesbaden mit seiner Freundin, super groß, hat seinen Geburtstag da gefeiert und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt mal. Ich spiele bei dir mit meiner Orgel oder wenigstens eine halbe Stunde lang. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Und zu meinem eigenen Erstaunen fanden die das eigentlich alle ziemlich witzig. Sie fanden es gut, sie haben zugehört, sie haben Spaß gehabt dabei. Und da war ich also selbst überrascht, dass es dann doch ankam. Vielleicht, weil es eben dann doch authentisch wirkte, dass da jemand jetzt echt sitzt und die Musik macht und singt dazu, auch wenn ein bisschen Automatik dazu ist. Aber ich glaube schon, das meiste war authentisch und deswegen kam das eigentlich dann doch ganz gut als Musik-Act an meiner Unistadt oder damals in Wiesbaden an.
Authentizität, das ist ja genau das, was mich eigentlich interessiert. Geht es darum, dass es, wenn der Alleinunterhalter auf der Bühne gut ist, ist er das, weil er authentisch ist?
Ein guter Alleinunterhalter ist der oder die, die aufs Publikum hört, die reagiert, was will das Publikum jetzt haben? Soll man ein bisschen jetzt Tempo geben, was Schnelles spielen oder vielleicht auch mal was Gefühlvolles? Kann man irgendwas Bestimmtes zum Mitsingen mitgeben? Also da ein Feeling zu entwickeln, was könnte jetzt einfach ankommen, Spaß machen und für einen schönen Abend sorgen. Und wer da so dieses Feeling hat und nicht nur daran denkt, was will er jetzt selbst oder sie spielen, sondern was ist jetzt toll fürs Publikum, das macht einen guten Alleinunterhalter meiner Meinung nach aus.
Vom Alleinunterhalter zum Radiomann, Friedbert Meurer, vielen Dank für das unterhaltsame Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und hier geht's jetzt weiter mit einem ziemlich schrägen Meister des Metiers.